Schönen guten Tag, Herr Enger.
Schönen guten Tag.
Je nach Schwere des Delikts bekommen jugendliche Straffällige ja erstmal Sozialstunden auferlegt. Bei den Rückfallquoten ist das offenbar nicht so ganz erfolgreich. Woran liegt das?
Wenn man das so genau wüsste, könnte man spezielle Maßnahmen entwickeln, die das verhindern. Die Ursachen dafür sind so vielfältig. Die kann man in dem Umfeld der jungen Leute finden, die kann man in den fehlenden Ressourcen sehen. Die kann man darin sehen, dass junge Leute teilweise keine Perspektive haben. Also all die Sachen, die es uns leichter machen, ganz legal durchs Leben zu gehen, eine Ausbildung anzufangen, einen Job zu finden, das ist sehr vielfältig. Das kann man nicht so ohne weiteres sagen.
Also die Gründe, warum es nicht funktioniert mit diesem normalen Abarbeiten der Sozialstunden, das haben wir gerade gehört. Aber das Wandern als Strafe, Sie machen das seit 3 Jahren, in Sachsen zumindest. Wie sind Sie denn auf diese Idee gekommen als Alternative?
Vielleicht mal vorneweg, wir machen das weniger aus dem Gedanken der Strafe. Das ist also ein Angebot, ein sogenannter sozialer Trainingskurs. Da steht der Erziehungsgedanke noch im Vordergrund. Das gibt ja unser Jugendstrafrecht her, dass wir sagen, es geht nicht so sehr um Strafen, sondern eher um die Entwicklungschancen, um Erziehung, um Bildung bis zu einem bestimmten Alter. Also bis zum Vollenden des 21. Lebensjahres kann man das so anwenden. Wie bin ich darauf gekommen? Das ist jetzt mittlerweile 6 Jahre her. Die Idee stammt aus 2010. Damals war ich beschäftigt in der offenen Jugendarbeit und habe ganz viele von diesen Stundenableistern betreut. In der Regel junge Männer, die da bei uns in einem Jugendclub gearbeitet haben, in einer angrenzenden Kirchgemeinde. Und dann ist eine Situation entstanden, bei uns war die sinnvolle Arbeit alle. Klingt paradox, aber die Räume waren renoviert, es war alles fertig. Und es waren noch Arbeitskräfte übrig, es war ein ziemlich hohes Aufgebot an Stundenleistenden. Und für die habe ich zuallererst mal den Ort gesucht, wo können die denn ihre Stunden machen. Und da kam mir der ökumenische Pilgerweg in den Sinn, der hier durch Sachsen geht. Der durchquert ganz Sachsen, gibt 2 Varianten, die man gehen kann. Und da sind in der Regel gemeinnützige Herbergen, der Weg wird gemeinnützig organisiert. Und da waren viele Möglichkeiten, Arbeitskräfte einzusetzen. Und aus dieser kleinen ursprünglichen Idee ist dann dieses Pilgerprojekt entstanden.
Das heißt, es wird zum einen gewandert, aber dann tatsächlich an diesen Herbergsstationen auch durchaus gearbeitet?
Ja, wir nennen es nicht Wandern, es wird tatsächlich gepilgert, weil da ist ein Unterschied. Also wenn man wandert, dann ist das ja meistens mit dem Ziel, ich will mich erholen, ich will Natur genießen. Das ist, glaube ich, jedem klar, dass das in der Regel nicht das ist, was junge Leute gerne machen. Also ich kenne nur ganz wenige junge Leute, die ganz freiwillig große Strecken wandern. Wir gehen pilgern, das steht unter dem Zeichen, ich will mir selber begegnen. Pilgern hat ja eine Tradition. Die religiöse Tradition ist in dem Programm rausgenommen. Es geht also nicht um religiöse Vermittlung, aber es geht um die 3 Pilgerfragen. Wo komme ich her? Wo stehe ich gerade? Wo wende ich mich hin? Also eine Möglichkeit, eine kurze biografische Auszeit, so könnte man das nennen, zu nehmen, in der ich mich nochmal orientiere. Wo will ich mit meinem Leben hin? Was habe ich jetzt schon, sagen wir mal, gut geschafft? Was habe ich vielleicht verdorben? Das ist eher obendran. Natürlich wird gelaufen. Und das Ganze hat einen Dreiklang, also Laufen, Arbeiten und Bildungseinheiten. Meist 5 Tage lang mit Gruppen bis zu 8 Personen.
Warum eignet sich denn diese Art des Laufens, des sich Bewegens so sehr, um sich genau solchen Fragen zu stellen, die man sich vielleicht tatsächlich im Alltag für diese Jugendlichen bisher noch nie gestellt hat?
Wenn wir es nochmal vom Gericht her denken oder von den Jugendgerichtshöfen, ist das eine Maßnahme, die nennt man eine Herausnahme. Wir nehmen also junge Leute aus ihrem Lebensumfeld raus. Sie kommen aus der Stadt raus, sie haben ihre Freunde nicht dabei, sie haben ihre täglichen Ablenkungen nicht. Sie müssen auf Substanzen verzichten, sie dürfen nicht trinken. Die Handynutzung ist eingeschränkt, wenn auch nicht ganz verboten. Und das befördert schon erstmal eine Situation, wo ich mich sehr oder deutlich mehr als sonst mit mir selber beschäftigen muss. Die Ablenkungen sind weg. Das Zweite, was beim Laufen passiert, wenn so ein junger Mensch seine, nennen wir es mal, Komfortzone verlassen hat, seine Heimat, dann bewegt er sich zu Fuß durch eine fremde Umgebung, begegnet auch anderen Menschen in dieser Zeit. Das ist sehr monoton. Die einzige Konstante, die er selber dann hat, ist er der Mensch selber. Er geht durch die Gegend, das ist ständig was Neues, keiner geht diesen Weg 2-mal, wir nehmen jeden nur 1-mal mit. Und das Einzige, was gleich bleibt, ist er selbst. Und das führt sozusagen dazu, dass man sich mit sich selber beschäftigt. Die zweite, wenn auch abgeschwächte Konstante, ist die Gruppe der jungen Männer oder jungen Frauen, die da gehen, die ein ähnliches Problem haben und in der sich ausgetauscht wird. Da entsteht schnell eine Nähe und ein Schutzraum, in dem eine besondere Art von Solidarität herrscht. Und das dritte Wesentliche, und deswegen nehmen wir auch diese traditionellen Pilgerwege, das ist die Begegnung mit anderen Lebensentwürfen. Und die sind entlang dieses Weges deutlich anders. sei es durch die Herbergen, sei es durch die Menschen, die da in diesen ländlichen Räumen leben. Diese Lebensentwürfe unterscheiden sich sehr von dem, was junge Leute normalerweise in ihrem Umfeld kennen und erleben.
Sie machen das Projekt ja mittlerweile seit 3 Jahren. Wie erfolgreich ist das denn? Also wie kommen die Jugendlichen da wieder von so einer Pilgerfahrt?
Wenn wir dort mal nur auf die Zahlen schauen, so ist es schon, denke ich, ein guter Erfolg. Also seit 2013 machen wir das in der Stiftung mit dem Auftrag, das landesweit zu verbreiten, zu entwickeln, auch für andere Zielgruppen zu öffnen. Das muss man dazu sagen, wir machen es nicht nur für den Bereich der Jugendgerichtshilfe, sondern auch für Jobcenter zum Beispiel, für Ausbildungseinrichtungen. Also so im Bereich U25, junge Leute, die in Umbruchssituationen sind. Die Teilnehmerzahlen sind ganz beachtlich. Wir haben 330 junge Leute bisher führen können, es sind ungefähr 40 Touren. 3500 Kilometer sind wir zusammen gelaufen mit diesen jungen Leuten. Viele, viele gemeinnützige Arbeitsstunden wurden auch auf diesem Weg abgeleistet. Das Zurückkommen ist meistens erstmal durch Stolz gekennzeichnet. Die sind froh, dass sie es geschafft haben. Also Laufen ist eine Fähigkeit, die wir alle haben, aber die wir in diesem Umfang normalerweise nicht machen.
Das glaube ich sofort.
In einer Woche gehen sie sonst niemals 80 Kilometer und müssen noch arbeiten zwischendurch und sich mit anderen Leuten beschäftigen. Und das geschafft zu haben und manchmal auch unter erschwerten Bedingungen, weil wir gehen bei jedem Wetter, das erzeugt einen großen Stolz in diesen jungen Leuten. Ich habe mal was durchgehalten. Und das honorieren wir auch. Ich gehe mal kurz zurück zu Ihrem Eingangssatz mit der Strafe. Es klingt wie Strafe, aber es ist eigentlich nur Konsequenz. Wenn wir junge Leute dabei haben, zum Beispiel aus dem Kontext Jugendgerichtshilfe, die diese Maßnahme abbrechen, die also Mittwoch sagen, ich habe keine Lust mehr, dann schreiben wir ihnen überhaupt keine Arbeitsstunden. Also auch nicht diese, die sie bis dahin geleistet haben. Das ist eine Vereinbarung. Nur wer bis zum Ende durchhält, kriegt von uns zum Beispiel Stunden geschrieben. Das soll so ein bisschen dazu hinlenken, dass ich sage, ja, ich halte mal was durch, ich ziehe was durch. Da passiert so ein Transfer auch in den Alltag, so wie man eine Ausbildung durchhalten muss oder auch ein Studium.
In Sachsen gehen jugendliche Straftäter seit 3 Jahren auf Pilgerfahrt. Statt die ihnen auferlegten Sozialstunden zu Hause abzuleisten, machen sie das unter anderem unterwegs und finden sich bestenfalls dabei auch selbst oder finden zumindest eine Version von sich selbst, die ein bisschen erfolgversprechender ist für ihre Zukunft. Was man sich von diesem Projekt erhofft und wie das konkret aussieht, das hat uns Sven Enger erklärt. Der ist Projektleiter von Zwischen den Zeiten. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Enger.
Ich danke Ihnen.